Wir sind eingestiegen, letzten Sonntag, in unserer Predigtreihe übers Buch Daniel. Und mein Abschlusssatz letztes Mal, letzten Sonntag war: Lasst uns zu Daniels und Danielas werden. Das heißt jetzt nicht, ich habe schon letztes Mal gefragt, wer alles hier Daniel und Daniela heißt. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns jetzt alle so umbenennen müssen. Hier geht es um den Spirit, um das, was in Daniel da ist, dass wir das entdecken und sagen und erleben auch, wie das auch in uns heranreift, was Daniel ausgemacht hat. Und es ging um das Thema auch Standfestigkeit, gerade in herausfordernden Situationen. Und mir war gestern nochmal, als ich darüber nachgedacht habe, auf die Predigt, dass ich euch, bevor ich da weitermache, nochmal was sagen muss. Und es war einfach so, wenn wir jetzt da reingehen in dieses Thema Reife, Aufbruch zur Reife. Natürlich hat es was mit dir und mir zu tun. Wir sind nicht passiv. Aber wir kommen genau nicht da rein, wenn wir jetzt innere fromme Selbstanstrengung das versuchen, sondern mir kam nochmal dieses Bild vom Weinstock und den Reben. Wenn wir es nicht tun, oder wenn wir Reife, richtige Reife entwickelt sich nur in dem Maße, wie Christus in uns und an uns und wirkt und wir auch an ihm dranbleiben. Es ist nicht in erster Linie dein Aktionismus. Das wäre völlig die falsche Rille der ganzen Predigtreihe. Versteht ihr, was ich meine? Es wäre völlig die falsche Rille zu sagen, jetzt gebe ich 10 Punkte vor und dann setzen wir das um und dann ist geistliche Reife da. Dann sind wir genau, da komme ich nachher nochmal drin, im Spirit von Babylon, wo man in der Unabhängigkeit von Gott meint, die Dinge zum Guten zu verändern. Pfeifedeckel, das zum Guten zu verändern geht nur in der tiefen Beziehung zu dem, der gut ist, der lebendige Gott. Und daher geht es mir stark drum, Reife wird sich da entwickeln, wo wir uns in diese Intimität mit Gott bewusst sind und dranbleiben. Jesus sagt eben in diesem Weinstockbild: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und wer an mir bleibt, und jetzt sage ich mal nicht Frucht, der wird reif. Wer an mir bleibt, an Christus bleiben, an ihm dran sein, mit ihm das zu bebeten, die ganzen Prozesse der nächsten Wochen, Monate, mit ihm zu bebeten, mit ihm zu reden, an ihm dran zu bleiben. Worship, was wir vorher, das ist auch ein Teil, an Jesus zu bleiben. Das war mir nochmal so wichtig, das am Anfang zu sagen. Ja? Yeah? Okay. Letztes Mal, ups, jetzt war ich zu schnell. Wir sind eingestiegen eben in dieses Buch Daniel. Ganz kurz nochmal, kurze Zusammenfassung, Rückblick. Daniel, das Daniel-Buch im Alten Testament, das Prophetenbuch, Daniel kann man grob einteilen in 2 Bereiche. Das eine ist Daniel 1 bis 6 und Daniel 7 bis 12. 1 bis 6 geht es ganz viel um historische Ereignisse. Ab Kapitel 7 geht es stark um das Prophetische, was auch in der Zukunft stark geschehen wird, hat ganz starke Anlehnung dann auch letztendlich an die Offenbarung aus dem Neuen Testament. Aber wir beschäftigen uns jetzt in dieser Predigtreihe nicht ganz ausschließlich, aber vor allem mit den Kapiteln 1 bis 6 im Danielbuch. Da wird unser Augenmerk drauf liegen. Das ist die Geschichte von 4 jungen Männern, von Daniel und seinen Freunden. Und wirklich, ihr Lieben, dieses Buch hat es wirklich in sich. Da steckt so viel drin, auch für uns in unserer heutigen Zeit. Wir können so viel lernen über das Thema Standfestigkeit und Reife. Wir schreiben das Jahr 605. Ich mache jetzt nicht die Komplettpredigt von letztes Mal, die könnt ihr im Internet nachhören, aber nur noch mal kurz abholen. Schreiben das Jahr 605. Nebukadnezar, der König von Babylon, belagert Jerusalem. Jerusalem gibt klein bei, König Joachim hat da keine Chance gegen die Macht der Babylonier. Nebukadnezar zerstört nicht Jerusalem, das kommt einige Zeit später. In dieser Situation, 605 vor Christus, fährt er die andere Strategie. Nämlich die Strategie ist die, dass er junge Männer, die Zukunft des Volkes Israel, Next Generation, ja, das muss man sich mal vorstellen, die nächste Generation, Das ist auch für uns als Gemeinde wieder wichtig, die nächste Generation, dass die mit reinkommt und die Gemeinde mitbewegt, mit aufbaut. Sonst gibt es da irgendwann mal einen Cut. Und die nächste Generation, die junge Generation führt Nebukadnezar, lässt die Gefangenen nach Babylon bringen. Und da heißt es, von denen, die gebildet sind aus königlichem Geschlecht, die auch körperlich einfach gut drauf sind. Und er unterzieht sie einem 3-jährigen Ausbildungssystem. Zum Teil ist wirklich Ausbildung Bildung, aber es geht immer einher, nicht nur mit Ausbildung Bildung, sondern, haben wir letztes Mal angeguckt, auch mit Umerziehung. Es geht darum, jemand, der geprägt war, so, dass der umgeprägt wird. Wie war Daniel und seine Freunde geprägt? Sie waren absolut im jüdischen Glauben geprägt, in der tiefen Beziehung zu Jahwe, zu ihrem Bundesgott. Darin waren sie geprägt. Darin haben sie ihre Überzeugungen, sind da gewachsen, ihre Werte. Und Nebukadnezar hatte die Strategie, dass ein neues Denken in sie reinkommt. So wie Paulus im Positiven sagt in Römer 12, auf dass ihr erneuert werdet in eurem Denken, macht es Nebukadnezar eben im negativen Weise. Er will ihr Denken changen, verändern. Sie rauslösen aus dem, worin sie verwurzelt waren. Und wir haben das gesehen, und gerade bei Kindern, Jugendlichen ist es ja oft eine von Diktaturen, eine Masche. Man sieht es in Nazi-Zeit, wo einfach Kinder, Jugendliche den Eltern entzogen worden ist, einer staatlichen Doktrin dann unterworfen worden sind, und so prägt man dann um. Man sieht es heute, ich habe kurz den Bericht gehört, im Flüchtlingslager, ich glaube, jetzt weiß ich gar nicht, in Syrien oder in Irak, wo eben ganz viele ehemalige IS-Kämpfer mit ihren Familien dort auch leben und wieder kleinste Kinder schon da Doktrin reinkommt von Hass gegen alles, was andersgläubig letztendlich ist, ja, nimmt da die Kinder raus. Und das ist, ich sage es nur tendenziell, ist es auch zum Teil auch in westlichen Kulturen Dingen, einfach wo man so früh wie möglich Kinder abzieht. Und jetzt nochmal auch hier richtig verstehen, ich sage sicherlich heute auch manche Dinge, wo man mal zuerst mal sagt, ja, ist so, manchmal muss man, rutscht nicht alles runter wie Öl, ja, auch wenn Gott auch zu uns spricht, manchmal muss man es auch ein bisschen verdauen. Aber es ist auch so, natürlich ist es richtig, ein Stück Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ja, und das ist auch, ja, etwas, was grundsätzlich sich hier mal sehr, sehr, sehr gut anhört. Aber es geht dann auch ganz stark darum, dass man Kinder dem Einflusssphäre der Eltern entzieht. Und dann die Gefahr ist, und es unterstelle jetzt keiner Kita oder sonst irgendwas, nur man schafft Strukturen, dass wenn andere Gedankendinge da sind, und leider in unserer Gesellschaft kommen wir gleich noch drauf, wie unser System, Gesellschaft funktioniert, dass das eben sehr wohl auch dann hineinfließt, auch für uns als christliche Eltern, dass es etwas mit den Kindern macht. Bei denen damals hatten wir kurz letztes Mal, die haben komplett, müsst ihr selber nachlesen, Daniel 1, Namensveränderungen gab es dort, wo sie andere Namen bekommen haben, Daniel und seine Freunde, von jüdischen Namen, babylonischen Namen, die in Bezug hatten zu babylonischen Göttern. Das war nicht nur einfach eine nette Namensänderung von Xaver zu Fritz, sondern da war eine Strategie dahinter. Und das lief damals so. Und die Frage ist, wie reagieren Daniel und seine Freunde drauf? Halten sie stand? Haben sie in sich, ist da schon was gereift? Überlegt man, mit 14 Jahren, sie waren ungefähr 14, 15 Jahre alt, wo sie nach Babylon kamen. Und dann noch einen kurzen, das Letzte noch mal kurz zurück, weil das ist aber enorm wichtig. Da bin ich letztes Mal stark drauf eingegangen. Das System Babylon, es ist nicht nur eine damalige Großmacht zur Zeit Daniels, sondern es ging darum, dass, und das haben wir angeguckt, verstanden, biblisch gesehen, Babylon, von Turmbau zu Babel in Genesis 11 bis Offenbarung 16 bis 18, wo es beschrieben wird, die Hure Babylons, das steht für ein antigöttliches System. Also alles, was Gott entgegensteht. Und das wird beschrieben in diesen, mit diesen, sage ich mal so, Stichworten würde ich es mal beschreiben. Das babylonische System steht für Rebellion gegenüber Gott, wo man Gott auf die Seite schiebt, wo, und jetzt nochmal, auch Humanismus, Manches im Humanismus, in der Aufklärung, empfinde ich, war auch gut. Da mussten manche Dinge auch durchbrochen werden. Nur es Pendel schlägt dann immer zu extrem auf eine Seite, wo dann plötzlich der Humanismus, das heißt der Mensch, auf dem Thron steht und Gott besser auf die Seite geschoben wird. Das ist kein Fortschritt. Das wird uns als Fortschritt verkauft, aber das ist kein Fortschritt, sondern das macht eine Gesellschaft auf Dauer letztendlich kaputt. Menschlicher Machbarkeitswahn, das war Turmbau zu Babel. Wir brauchen keinen Gott, wir bauen selber uns einen Turm bis an den Himmel. Interessant, Jesaja 47, Vers 8 steht über Babel, ist interessant. Ich und sonst gar nichts, spricht Babel. Der ist damit alles gesagt. Ich und so, völlige Unabhängigkeit, das ist das Thema Macht, Kontrolle, Angst, Verwirrung. Und ich habe letztes Mal gesagt, Leute, in diesem System stecken wir mittendrin. In diesem System stecken wir mittendrin. Auch unser Denken, ob wir wollen oder nicht, ist von dem infiltriert. Und unsere Herausforderung, unsere Challenge, auch durch die Predigtreihe, durch manche andere Dinge und durch das, was ihr hoffentlich in Hauskreise dann und in Gesprächen weiter vertieft, ist zu entdecken, wo sind wir denn schon von Babylon, vom System Babylon auch infiltriert? Und wo braucht es eine klare Abgrenzung und eine neue Positionierung, eine Standfestigkeit? Darum geht es im Buch Daniel. Bevor wir jetzt weitergehen, wir gehen jetzt weiter in die nächste, was Daniels, ich nenne es mal so, seine erste Challenge, seine erste Herausforderung, die Daniel erlebt, dann in Babylon. Und wo wir gleich merken werden, hier prallen zwei Systeme aufeinander und der Daniel ist herausgefordert, mache ich doch ein bisschen in dem System oder wo positioniere ich mich? Und dass ihr nicht nur immer meine Stimme hören müsst, heute Morgen habe ich mal spontan die Raffaela gebeten, die Schriftlesung zu machen, also den Text vorzulesen. Wir lesen Daniel 1, die Verse 8 bis 16.
Moment, so sehe ich nichts. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er bat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. Und der Oberste der Hofbeamten sagte zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er sehen, dass eure Gesichter schlechter aussehen als die der jungen Männer eures Alters, so dass ihr meinen Kopf beim König verwirket? Da sagte Daniel zu dem Aufseher, den der Oberste der Hofbeamten über Daniel, Hanania, Michael und Asaja bestellt hatte. Versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe. Und dann möge unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. Dann verfahre mit deinen Knechten, je nachdem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage mit ihnen. Und am Ende der 10 Tage zeigte sich ihr Aussehen schöner und wohlgenährter als das aller jungen Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Da nahm der Aufseher die Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse.
Vielen Dank, Raffaela. Gebt ihm mal einen Applaus. Vielen Dank, Raffaela. Jetzt würde mich schon, wer ist Vegetarier? Ja, es gibt schon ein paar. Das ist heute Predigt für euch, gell, zur Unterstützung. Wobei es nicht ganz nur den Fokus auf dieses Thema Vegetarier und so auch geht. Also, die erste Challenge ist die, dass es um eine Speise gibt. Daniel kommt an mit seinen Freunden in Babylon. Der König, das steht schon in Vers 5, sagt, ich will, dass die Leute, die jungen, gebildeten Leute, die sollen nicht nur Bildung erfahren, sondern er ist schon sehr fürsorglich, er kümmert sich um das Wohlergehen dieser Jungs und sie sollen von der königlichen Speise essen, vom köstlichsten Wein, ja, den es damals gibt, vom Wein des Königs sollen sie trinken. Also eigentlich ein Riesenprivileg, eigentlich ein 5-Sterne-Essen. Und ich kann mir vorstellen, die Jungs kommen von Israel nach Babylon und sind aushungert, wie so 14-Jährige eben sind. Ich erlebe das mit meinen Jungs auch, ja, mit 14, 15, ja, wo ausgehungert. Der Kühlschrank war vorher noch voll und zwei Stunden später ist nicht mehr. Naja, das stimmt so nicht. Entschuldigung, Jungs. Aber 14-, 15-Jährige haben einfach Kohldampf. Und dann wird ihnen dieses Fünf-Sterne-Essen angeboten. Vom königlichen Speisen dürfen sie essen. Und ganz viele machen da einfach mit. Daniel und seine Freunde, es waren ja nicht die einzigen jungen Juden, die da nach Babylon geführt wurden. Für viele war das gar kein Problem. Hey, reinschlagen, Fleisch bis zum geht nicht mehr und köstlicher Wein zu trinken, das hebt ein bisschen die Stimmung beim Lernen. Und einer aber machte nicht mit. Erste Herausforderung hinsichtlich Standfestigkeit. Ich lese da nochmal den Vers 8. Da heißt es: Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Interessant, Daniel stürzte sich nicht gleich auf das Buffet. Er hielt zuerst mal inne. Er nimmt es wahr und er reflektiert es hier. Und interessant ist es hier, wenn ihr es hier lest, wo nahm Daniel es sich vor? In seinem Herzen. Biblisch gesehen, das müssen wir verstehen, ist das Herz nicht nur Sitz der Gefühle, I love you und so, also nur so Herz, ja so, sondern Herz ist das Willenszentrum. Überall, wo in der Bibel Herz steht, ist das Zentrum, wo Überzeugungen sich entwickeln, ist ein ganz starkes das Willenszentrum des Menschen. Und da heißt es, Daniel nahm sich's in seinem Herzen vor. Interessant ist es, Daniel hat keine Chance gehabt, jetzt kurz sein Smartphone zu zücken und Rabbi, wen auch immer, in Jerusalem noch anzurufen und sagen, was mache ich da? Sondern er musste selber in der Verantwortung vor Gott entscheiden, esse ich oder esse ich jetzt nicht. Er hat reflektiert, er hat in seinem Herzen das überlegt. Ich weiß nicht, wie schnell er zu der Entscheidung gekommen ist. Da steht hier mal nichts drin. Wenn man so liest, können wir gleich mal ein Angebot und Daniel hat gleich gesagt, nee, mache ich nicht, sondern es könnte gut sein, dass Daniel das bewegt hat. Dass Daniel das vor seinem Gott bewegt hat und sagt, Herr, kann ich da mitmachen? Soll ich auch von diesen Speisen trinken? Und dann hat Gott in ihm, in seinem Herzen sich entwickelt. Leute, schon das, erster Punkt auch für heute. Reife entwickelt sich in Überzeugungen deines Herzens. Ob wir sie immer schaffen auszuleben und manchmal doch auch versagen, das kenne ich auch, das kennen wir alle, das ist nochmal was anderes. Natürlich sollten auch Überzeugungen dann zum Ausleben kommen, aber der erste Schritt ist überhaupt, wir müssen Überzeugungen in unserem Inneren bilden. Das muss zuerst mal in uns hervorkommen. Und das sieht man bei Daniel als 14-, 15-Jähriger, der da sagt, nein, keine Schnellschüsse, ich bete darüber. Und dann kommt er zu dem Entschluss, er will das nicht machen. Warum? Ganz kurz, es gibt Ausleger unterscheiden, es gibt zwei Gründe. Das eine ist, vielleicht war es tatsächlich unkoscheres Fleisch, das Judentum. Eine Form ihrer Identität waren auch ihre Speisevorschriften. Neben Schabbat war auch die Speisevorschriften, was sie einfach ausgemacht hat, wo Gott ihnen angeordnet hat. Und zum Beispiel waren da vielleicht eben unreine Tiere, Schweine und so weiter, wo ein Jude einfach nicht essen kann, weil es Gott so angeordnet hat für sie als Volk. Und letztendlich ging es Daniel darum, Gott zu ehren in erster Linie, ihm zu ehren. Das ist sein Überzeugungspunkt Nummer eins, also sein Maßstab. Die Frage ist ja immer, wenn Dinge auf uns reinströmen, wo messen wir es denn? An was orientieren wir es denn? Und bei Daniel war es in allererster Linie, Gott, ich will dich ehren. Es geht um deine Ehre. Es könnte aber auch gut sein, dass das Fleisch Götter vorher geopfert worden sind. Das ist oft in damaliger Zeit so gewesen. Wir lesen das teilweise im Neuen Testament, gibt es auch im Korinther-Römerbrief, wo auch die Christen damit zum Teil konfrontiert worden sind. Also es geht darum, wo das Fleisch Götzen geopfert worden ist, im Vorfeld geweiht ist und dann wurde das gegessen. Und letztendlich war durch das Essen dieser Speise war eine Symbolik auch, es war den Göttern geweiht, ich unterstelle mich diesen Göttern. Versteht ihr? Das waren vielleicht die zwei Gründe, grundsätzlich unkoscher Fleisch und das andere war auch den Göttern geweiht. Und der junge Daniel hat es dann abgelehnt. Wisst ihr, was die Challenge ist? Der Daniel hat nicht gewusst, wenn er mit dieser Bitte kommt, In der damaligen Zeit warst du schnell einen Kopf kürzer. Er wusste nicht, was geschieht, wenn er jetzt sagt, ich will da davon nicht essen. Hey, das war ein Affront gegen dieses großzügige Angebot des Königs. Und man hätte können sagen, Mensch Daniel, komm, jetzt sind wir hier. Hey, du setzt deine Zukunft aufs Spiel. Komm, du kannst zu einer wichtigen Persönlichkeit werden. Hör da die ganzen Stimmen. Du kannst mal so viel bewegen, jetzt doch wegen diesen blöden kleinen Speisevorschriften. Kann gut sein, dass Daniel mit dem konfrontiert war, vielleicht innerlich, aber auch vielleicht von seinen Männern oder anderen Jungs um ihn herum. Wisst ihr, der Spirit von Babylon, der kommt immer ganz unscheinbar daher. Ich habe vorher ein Wort drin von Verwirrung, wo plötzlich Verwirrung auch reinkommt in unser Denken. Und Daniel bleibt aber klar. Daniel bleibt fest und klar. Ich möchte, dass wir das mitnehmen auch heute. Reife heißt innehalten, reflektieren und dann sich zu positionieren. Wir hatten am Freitagabend Gemeindebibelschule über Thema Ethik, Einführung in die Ethik. Und der Christoph Schrott hat auch deutlich gesagt, in gewissen Gemeinden gibt es einfach eine christliche Ethik. Und jede Gemeinschaft und Gemeinde hat Ethik, gar keine Frage. Aber die Frage ist ja die, ob das nur ein oberflächliches Verständnis ist im Sinne von, das machen wir halt so, das ist bei uns in der Gemeinde so. Oder echte Ethik ist immer reflektierte Ethik. Also einfach sich damit auseinandergesetzt, Überzeugungen in sich, dass man nicht nur sagt, naja, das ist halt so bei uns, wie auch immer, aber eigentlich begründen kann ich es nicht, ja, wenn dich jemand fragt, so irgendwie einer Frage. Innehalten, reflektieren, Position beziehen. Ich möchte ein paar Beispiele machen, wo wir vielleicht herausgefordert sind. Das sind jetzt mal meine Beispiele, vielleicht sind es noch ganz andere Dinge. Standfestigkeit, also wenn es um Standfestigkeit einfach auch geht. Die erste Standfestigkeit ist einfach ganz easy peasy, diese, ich stelle mich zu Jesus in einem Umfeld, das völlig säkular ist oder zum Großteil säkular ist. Ich stelle mich zu Jesus und sage, ich weiß mich von Gott geschaffen, bin nicht nur ein Produkt des Zufalls und ich weiß, auch ein Mensch ist erlösungsbedürftig und braucht Versöhnung. Das können wir hier locker sagen, in unseren vier Wänden hier. Sprecht es mal draußen, was da dann vielleicht manchmal an stimmenden Dinge aufkommen. Standfestigkeit hinsichtlich deiner eigenen Glaubensüberzeugung. Standfestigkeit, aber auch in kleineren Dingen. Ja, komm, lass uns mal einen Joint rauchen. Schade doch nicht. Schon nur so eine Kleinigkeit. So ein bisschen high sein. Hast du da nicht Standfestigkeit? Da ist auch die Frage, wenn du dann nur sagst, ja, das darf ich als Christ nicht. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Du brauchst hier, wie Daniel, eine innere Festigkeit und Überzeugung. Oder das Gleiche ist mit, komm. Vor der Ehe, wir leben auch zusammen. Komm, wir ziehen zusammen, ist halt billiger, eine Wohnung zu haben. Und dann macht man es vielleicht nicht. Wenn man das macht, vielleicht kriege ich Stress mit wem auch immer. Oder das macht man halt in unserer Gemeinde nicht. Leute, es geht um Position zu beziehen, um reflektieren. Das ist Reife. Wir haben das Thema Reife und Standfestigkeit. Du hast keine Standfestigkeit, wenn du nur oberflächlich was wiederkäust und nicht für dich verinnerlicht hast in Überzeugungen. Und es geht manchmal nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit. Da muss man sich auch mit manchen Themen auseinandersetzen. Das Gleiche ist einfach, hey, ein bisschen bescheißen, ja, ein bisschen kaschieren. Vielleicht im Job, im Beruf, ja komm, da andere Zahlen reinschreiben. Oder was auch immer. Komm, das macht doch jeder. Daniel, komm, ist doch jeder von diesem Tisch. Komm, das, Gott sieh doch, du hast es so stressig gehabt, du hast jetzt kein Papa und Mama mehr bei dir, lieber Daniel. Komm, dann genieß doch diese Dinge. Komm, so ein bisschen. Das ist so diese Stimme, wo uns immer wieder herausfordert. Aber auch noch größere Sachen, das Thema von aber man kann eh nichts machen. Arme gibt es halt immer in dieser Welt, stimmt, hat Jesus auch schon gesagt. Deshalb leben wir halt unseren kapitalistischen Stiefel weiter. Und man reflektiert nicht, wo sind wir herausgefordert? Wir hatten mal Menschen hier, die haben sich, Christen, die sich wirklich einbringen im Thema Menschenhandel, ja, wo sie sagen, es kann nicht sein, zu seiner Feier von Sklaverei, von anderen Dingen, aber wo Menschen wirklich versklavt werden, Prostitution, auch Arbeitssklaven, und es interessiert niemand. Und wir bekommen ja für 3,99 Euro ein schönes T-Shirt oder ein Pulli. Oh, jetzt wird er noch sogar politisch, ist der Günther ein bisschen öko geworden. Standfestigkeit. Man muss sich ja mit manchen Themen auseinandersetzen. Wir können uns nicht mit allen, das überfordert uns, aber wir brauchen Position. Gott ist nicht neutral in puncto, was Armut, Reichtum. Gott hat kein Problem, er ist ein Gott des Reichtums und unser Herz kommt drauf an, aber Gott steht, das macht die Bibel deutlich, immer wieder auf der Seite der Armen. Und wo Menschen unterdrückt werden, wo ist unsere Standfestigkeit? Ich musste echt staunen, es kommt das nächste Ding, wo vielleicht der eine oder andere die Augen verdreht, ist mir egal. Greta Thunberg, ich weiß es nicht, da kann man über das Mädchen denken, wie man will. Als ich das gesehen habe, Montag, wo die vor der UN ist, kann man sagen, oh, habe ich einen Facebook-Kommentar danach gelesen, ja, es war einstudiert, es war Show oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht, ich sehe nicht in ihr Herz herein, aber ich sehe, wie ihr 16-jähriges Mädchen Stand einnimmt und einfach den Mächtigen der Leute sagt, ihr, das ist Märchen von das, wie war es, Ökonomie, also dass die Wirtschaft immer wächst und immer weiter und immer weiter und dann auf die Kosten wirklich von dieser ganzen Welt. Hey, wir sollten Vorreiter sein, auch in hinsichtlich, was auch immer das heißt, müssen wir uns auseinandersetzen, Bewahrung der Schöpfung. Anderes Thema, Standfestigkeit, ethische Fragen, Thema Abtreibung. Leute, das sind Dinge am Laufen, Babylon, das verstehen wir gar nicht, das ist eine Verwirrung. Nochmal, jetzt wurde es nochmal eingestielt, auf, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, ich möchte einfach praktische Beispiele aus der Gesellschaft jetzt gerade nehmen, wo jetzt Krankenkassen bezahlen sollen, so Voruntersuchungen, Blutuntersuchungen, das kann man jetzt wohl leichter machen, muss man nicht mehr extra in Fruchtwasseruntersuchungen machen, sondern Blutuntersuchungen, ob das Baby Down-Syndrom hat oder vielleicht andere Krankheiten. Und dann, ich meine, warum macht man das? Man macht es, dass es dann höchstwahrscheinlich, ich nenne es jetzt mal so krass, aussortiert wird und dass es nicht leben darf. Ich bin mal gespannt, wie das dann in 10, 15 Jahren ist. Jetzt war noch diese Regelung nur in begründeten, so habe ich es verstanden, Ausnahmefällen, also Risikoschwangere. Es ist eine Tür geöffnet. Hey, und wo ist da unsere Auseinandersetzung? Wo leben wir in unserer heilen, kleinen, frommen Welt? Und wo sind wir herausgefordert, auch hier Standfestigkeit einzunehmen? Deshalb ist die GBS, meiner kurzen Werbeblock GBS, so wichtig, wo wir jetzt dran sind. 80 Leute waren am Freitag da, ich bin begeistert. Nächstes Mal dürfen gern 100, 120 kommen, wo wir im November weitergehen, eben uns über ethischen Fragen auseinanderzusetzen. Gott, was ist nicht Babylon Spirit, sondern was ist Kingdom Spirit? Das ist doch unsere Herausforderung. Standfestigkeit. Klar, wir brauchen auch Standfestigkeit, Familie Strauß, ja, in ihrer Situation. Es gibt auch Themen, also deshalb waren andere Themen, aber Standfestigkeit auch in meiner Berufung, wenn ich merke, es geht gerade gar nichts voran. Standfestigkeit, ja, festzuhalten an Verheißungen, die Gott mir gegeben hat. Wir sind herausgefordert, standfest zu sein. Jetzt hier noch, da heißt es, und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. Interessant, Gott gab Daniel Gnade. Gott sieht das Herz Daniels, der keine faulen Kompromisse eingehen möchte, der Standfestigkeit lebt und er gibt Gnade und Barmherzigkeit. Barmherzigkeit steht dieses Wort für tiefes Erfasstsein, also tiefes inneres Erfasstsein. Wisst ihr, für mich, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, Standfestigkeit in Überzeugungen, wirkliche Überzeugungen, nicht blödes Nachgeplappere, sondern wirklich, wo du Überzeugungen hast, die durchdacht sind, ohne dass das was ganz abgeschlossenes System ist. Und wo du, ich finde es immer wieder wichtig zu hören, wie denken auch andere. Aber eine Überzeugung, eine Standfestigkeit führt immer zu zwei oder kann zu zwei Reaktionen führen. Das eine ist Gegenwind. Ja, Gegenwind. Paulus sagt, Epheser 6, wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen. Hey, wenn Christen manchen Dingen Position beziehen, da kann es manchmal ganz schön Gegenwind. Wenn man den Spirit von Babylon herausfordert, das geht nicht alles easy. Da kann manchmal eine Wucht dir entgegenkommen. Plötzlich Menschen, die dann, weil du da nicht die Position betrittst, diese Mainstream vertritt. Aber der andere Reaktion ist auch Respekt. Wo Menschen sehen, wow, da steht jemand zu den Überzeugungen. Und das geschieht hier bei Daniel. Standfestigkeit erzeugt beides, Gegenwind und Respekt. Und wie geht es dann fertig? Wie geht es dann aus in dieser Geschichte? Wir lesen da davon. Interessant ist es. Bis Vers 11 ist nur von Daniel die Rede. Der Daniel macht den Deal und sagt, hey, wir essen 10 Tage nur Gemüse und dann checken wir mal ab. Und dann heißt es plötzlich ab Daniel 11, für 1 Vers 11, und Daniel und seine Freunde, da werden die dann aufgezählt. Also entweder sie haben den Daniel vorgeschoben und das war denn ihr Sprecher, der hat es gemacht, oder, könnte auch sein, durch die Standfestigkeit von Daniel wurden andere ermutigt, ihren Stand auch einzunehmen. Leute, das ist Gemeinde. Für mich, als ich das so nochmal wahrgenommen habe, sagte, klar, ich kann mich nicht nur anhängen an diesem, ich brauche meine eigene Überzeugung, das habe ich vorher gesagt, innehalten, reflektieren, sich positionieren, aber vielleicht fehlt mir manchmal der Mut, ich habe zwar die Überzeugung auch, aber mir fehlt manchmal der Mut, das dann auch zu leben. Und wie cool wäre es in den Hauskreise, in der Gemeinde, in den Familien, einander zu segnen, füreinander zu beten. Und hat halt einer vielleicht mehr Hintern in der Hose und der andere mal, manchmal schwitzt irgendwie. Aber das macht Gemeinde aus, ihr Lieben, dass wir uns ermutigen, dass wir einander uns unterstützen in diesem Thema der Standfestigkeit. Eben, wie endet das Ganze, diese Gemüseaktion? Sie essen Gemüse, lecker, 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 und sie sehen spitze aus. Spitze, da steht im Hebräischen sogar, wie Fett von Fleisch oder so sogar. Wie wenn sie, ja, Gott hat sich zu ihnen gestellt, in diesem Kleinen. Und da kam mir mein Konfirmationsspruch. Mit dem konnte ich lange nichts anfangen. Ich bin ja evangelisch aufgewachsen, wurde konfirmiert. Lukas 16, Vers 10 war mein Konfirmationsspruch. Wer im Kleinsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und das war so dieses Bild von, dass Gott sieht, Daniel ist in diesem Kleinen, wo es um die Speise geht, ist Daniel wirklich treu und lebt es. Und das ist etwas, wo Daniel Grundlage schafft, ihn für was Größeres noch zu positionieren. Klein in der Treu im Kleinen schafft Grundlage für Positionierung in größeren Dingen. Kommt ihr nach vorne, ihr Lieben vom Lobpreisteam? Gott stellt sich zu diesen Vieren in Daniel 1, Vers 17. Und diesen 4 jungen Männern, ihnen gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit. Und Daniel verstand sich auf Visionen und Träume jeder Art. Sie waren allen anderen 10-fach überlegen. Lasst uns aufstehen, ich möchte mit uns beten.